Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich wieder unter euch sein darf und dann auch noch das Vorrecht habe, zu predigen. Ich glaube, einige von euch wissen, dass es leichter ist, mich zum Predigen zu bringen, als mich zu stoppen. Ich lache gerne und ich bringe auch gerne andere Leute zum Lachen. Und ich würde am liebsten euch eine Predigt zum Thema Friede, Freude, Eierkuchen halten. Es gibt so viele schöne Dinge in der Bibel und viele Dinge, über die wir uns als Christen freuen können. Aber manchmal ist es auch an der Zeit, dass wir über ernste Dinge sprechen. Darüber möchte ich heute sprechen. Ihr wisst, ich lebe in den USA. Früher hat man gesagt, dass wenn ein Trend heute in den USA sich entwickelt, dann ist er 5 Jahre später in Europa, Westeuropa. Inzwischen hat sich diese Zeitspanne deutlich verkürzt. Ich erinnere mich am 11. September 2001, da habe ich bereits live gesehen, wie das zweite Flugzeug in das World Trade Center, in den zweiten Turm flog. Eine Mitarbeiterin rief mich von unterwegs an und sagte, stell schnell den Fernseher an. Und ich hatte immer bei mir am Schreibtisch im Büro so einen kleinen Fernseher, den habe ich rausgeholt und angestellt und dann sah ich das. Wenn es stimmt, dass die Trends immer noch von Amerika hier rüberkommen, dann möchte ich euch heute gewissermaßen eine Botschaft aus der Zukunft bringen, die, wenn das, was ich eben gesagt habe, stimmt, schon relativ bald auch hier eine Bedeutung haben wird. Es ist keine populäre Botschaft und ich glaube, dass es einige geben wird, die nicht erfreut sein werden. Ich hoffe, dass ihr alle bis zum Ende im Raum bleibt, trotz alledem. Ich werde dieses Thema in einer abgewandelten Form heute Nachmittag fortsetzen, in dem Vortrag mit Gewalt in den Gottesstaat. Es geht um Amerika und die Recherchen zu einem neuen Buch, an dem ich seit 1,5 Jahren sitze und das nicht als religiöses Buch geplant war, aber doch eine sehr stark religiöse Relevanz hat. Es wird durch einen nichtchristlichen Verlag herauskommen. So ist zumindest mein Plan heute. Das, worüber ich sprechen möchte, hat sehr viel mit der Wiederkunft Christi zu tun. Ich meine, als Adventisten sind wir ja auf dem Plan, von Gott eigentlich auf den Plan gerufen worden, die nahe Wiederkunft Christi zu verkündigen. Und ja, wir tun das seit 140 Jahren und er ist immer noch nicht gekommen. Wie lange können wir das durchhalten? Können wir glaubwürdig sein mit dieser Botschaft eines bald wiederkommenden Christus? Wir haben gemischte Gefühle, wenn wir an die Wiederkunft Christi denken. Auf der einen Seite ist es Grund zur Freude. Unser Erlöser kommt und was danach kommt, ist kein Leid, kein Tod, keine Arbeitslosigkeit, keine Krankheit, kein Streit, keine Missgunst, nur noch Friede, Freude, Harmonie, ewiges Leben. Das ist sehr, sehr schön, darauf freuen wir uns. Aber zugleich wissen wir auch, wenn wir die Bibel studieren, und das haben wir als Adventisten ja alle getan und tun es noch, zugleich wissen wir, dass wenn Christus wiederkommt, die Zeit davor wird eine sehr dunkle Zeit sein, die geprägt ist von Not, von Bedrängnis, von Katastrophen, von Verfolgung, von Unterdrückung. Das ist unerfreulich. Und wir haben sicherlich irgendwo ein Problem, das beides zusammenzubringen. Wir haben einerseits durchaus Angst, obwohl wir keine Angst haben müssen, weil Christus auf unserer Seite ist und uns helfen wird, durch diese schwere Zeit, die Zeit der Trübsal oder Bedrängnis hindurchzukommen. Zugleich freuen wir uns. Das ist ein gemischtes Gefühl. Wenn im Herbst jetzt die Blätter von den Bäumen fallen, dann wissen wir, dass der Winter vor der Tür steht. Und diejenigen, die noch kein Öl eingebunkert haben, von denen, die eine Ölheizung haben, herzliches Beileid an alle diejenigen, die Ölheizung haben, denn der Ölpreis ist ja doch ziemlich nach oben gegangen, aber auch diejenigen, die eine Festbrennstoffheizung haben, wissen, es ist Zeit, wenn die Blätter fallen, vorzusorgen, dass wir im Winter nicht frieren müssen. Und so ähnlich hat Gott ja auch die Prophetie gedacht. Die Prophetie soll uns nicht zu besseren Zukunftsforschern machen, damit wir noch besser darüber spekulieren können, was eines Tages mal sein wird, sondern die Prophetie ist dazu da, damit wir, wenn die Ereignisse heute passieren, wir wachgerüttelt werden. Ja, wie ein Wecker, der heute Morgen bei mir nicht geklingelt hat. Dass wir aufgerüttelt werden und sagen, okay, ja, jetzt ist es bald soweit. Also machen wir uns nichts vor, wenn wir alle vollkommene Christen wären, mit einer perfekten Beziehung zu Jesus Christus, dann brauchen wir keine Prophetie. Dann sind wir alle jederzeit immer bereit. Aber die Tatsache ist, dass wir 10 Jungfrauen auch müde werden und einschlafen und nicht so bereit sind, wie wir sein sollten. Und Gott in seiner Gnade gibt uns so ein paar Weckrufe, damit wir wieder daran erinnert werden, wofür wir hier sind, worauf wir zusteuern und dass wir vielleicht doch noch das ein oder andere in unserem Leben ändern müssen, damit wir bereit sind. Ich möchte heute über ein ganz spezielles Phänomen sprechen, über das in der Bibel gesprochen wird, über das auch Ellen White ausführlich geschrieben hat. Ein prophetisches Zeichen, das wir in Amerika zuerst sehen, aber dann auch in Europa. Ich möchte 2 Texte lesen. Der erste befindet sich in Matthäus 7. Das ist in der Bergpredigt. Ein Text, der uns sicherlich vertraut ist. Matthäus 7, 21 bis 23. Hier spricht Jesus. Und es sind eigentlich äußerst erschütternde, schockierende Worte. Er sagt: Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Der Begriff Übeltäter, eigentlich steht da, ihr Gesetzesübertreter, ihr Gesetzlosen. Eine erschütternde Botschaft. 3 Elemente sind mir wichtig in diesem Text, in diesem Textabschnitt. Erstens, Jesus spricht hier von Christen, von Menschen, die sagen, Herr, Herr, die völlig überrascht sind, dass sie nicht gerettet werden, wo sie doch völlig davon überzeugt waren, dass sie das Richtige getan haben, dass sie Nachfolger Jesu Christi waren. Sie haben sogar übernatürliche Phänomene in ihrem Leben nachzuweisen. Wunder. Ist das nicht der Beweis dafür, dass sie gerettet sind, dass sie zu den Erlösten schon auf dieser Erde gehören? Und was kritisiert Jesus an ihnen? Er sagt es zweimal. Das war am Anfang unseres Textabschnitts und am Ende. Er hält ihnen vor, dass sie Gesetzesübertreter sind, dass sie die Gebote nicht ernst genommen haben. Das ist interessant, wie passt das zu der Botschaft der Gerechtigkeit aus Glauben alleine? Dennoch hält er ihnen das vor als das Merkmal. Sie sagen, wir haben Wunder getan, wir haben Herr, Herr gesagt, wir sind Christen. Und er sagt, ich kenne euch nicht, ihr Gesetzesübertreter. Lasst uns einen zweiten Text lesen, Offenbarung 18. Ebenfalls ein Text, der uns sehr vertraut ist. Offenbarung 18, die Verse 1 bis 4. Hier spricht Johannes auf der Insel Patmos, der hier eine Reihe von Visionen hat über die Zukunft. Und er sagt, danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel. Der hatte große Macht und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Und er rief mit mächtiger Stimme, sie ist gefallen, Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Denn von dem Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken und die Könige auf Erden haben mit ihr Hurerei getrieben und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Gibt es eine Beziehung zwischen diesen beiden Textabschnitten? Ich glaube ja. Ich glaube, dass hier von derselben Personengruppe die Rede ist. Babylon. Wir haben Probleme mit dem Begriff Babylon, das gebe ich zu. Allein schon deshalb, weil wir in der christlichen Tradition ja andere nicht kritisieren wollen, nicht mit dem Finger auf andere zeigen wollen. Wir wollen nett sein, wir wollen den Nächsten lieben. Wir wollen, und das diktiert alleine auch schon der Zeitgeist, wir wollen Harmonie, wir wollen Frieden, wir wollen Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit mit Menschen in anderen Kirchen. Aber es ist Gott, der hier spricht, durch einen Engel, eine Botschaft an uns weiterreicht. Und ich zitiere zu dem Begriff Babylon hier nur mal kurz das, was im adventistischen Bibelkommentar steht. Diese Prophezeiung, heißt es dort, findet ihre endzeitliche Erfüllung in der Entfernung des allgemeinen Protestantismus von der Reinheit und Einfachheit des Evangeliums. Die Botschaft wird umso größere Relevanz haben, je mehr wir uns dem Ende nähern, und sie wird ihre völlige Erfüllung erlangen, wenn sich die verschiedenen religiösen Elemente unter der Führung Satans vereinigen. Ich glaube, dass unsere adventistische Auslegung richtig ist. Das sind die abgefallenen Kirchen, das ist der abgefallene Protestantismus, Babylon. Und was wird hier gesagt? Babylon ist zu einer Behausung aller unreinen Geister und aller Teufel geworden. Das wird viermal gesagt. Was bedeutet das? Dass es viermal gesagt wird, das wird wiederholt und wiederholt und wiederholt, viermal. heißt das nicht, dass es wichtig ist, dass es wahr ist. Das ist nicht Babylon ist hier, die gefallene Christenheit, und dann gibt es hier noch den Spiritismus. Nein, die Christenheit ist zur Behausung für den Spiritismus geworden. Der wohnt da drinnen. Das ist das Erschütternde. Das sind die gleichen Leute, die am Ende zu Jesus sagen, aber haben wir nicht diese übernatürlichen Phänomene in unserem Leben und in unseren Gemeinden gehabt? Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht, ihr Übeltäter, ihr Gesetzesübertreter. Ich habe ein Zitat aus dem Großen Kampf, das diese Situation sehr genau beschreibt. Ich möchte das vorlesen und bedenkt, dass das vor über 100 Jahren geschrieben wurde. Die Protestanten der Vereinigten Staaten werden die Ersten sein, schreibt Ellen White, die ihre Hände über den Abgrund ausstrecken, um die Hand des Spiritismus zu erfassen. Da der Spiritismus das heutige Christentum imitiert, hat er größere Macht zu hintergehen und zu verstricken. Durch die Wirksamkeit des Spiritismus werden Wunder geschehen, Kranke werden geheilt und viele unstreitig übernatürliche Taten vollbracht werden. Ihr Werk wird als eine Offenbarung göttlicher Macht angenommen werden. Ein klares Wort. Wisst ihr, wenn ich in Amerika bin und ich höre mir eine adventistische Predigt über die Rolle Amerikas in der Prophetie an, dann fällt mir etwas auf. Da wird von dem biblischen Text gesprochen und der wird ausgelegt als etwas, was eines Tages in der fernen Zukunft geschehen wird. Aber ich habe den Eindruck, dass es nur sehr wenige gibt, die sehen, dass das, was eines Tages in der Zukunft geschehen soll, laut Bibel, heute schon in vollem Gange ist. Das ist mein Thema. Ein paar Worte zur kirchlichen Landschaft in den Vereinigten Staaten. Ich werde das heute Nachmittag, und ich hoffe, dass viele von euch kommen, es wird sehr schockierend sein, was ich euch erzählen werde. Also wenn ihr keine starken Nerven habt, kommt lieber nicht. Ja, es ist hieb- und stichfest. Es ist nicht Meinung. Es ist nicht frömmelnde Interpretation. Das, was ich präsentieren werde, stützt sich auf 240 Quellen. In der modernen Literatur und im Internet und aus persönlichen Interviews, die ich in Washington geführt habe. Es ist ohne jeden Zweifel absolut abgesicherte Wahrheit. Ich würde es auch nicht schreiben, denn es ist so extrem, was ich da schreibe. Ich könnte es mir nicht leisten, so etwas zu Papier zu bringen, wenn es nicht 100% abgesichert wäre. Die kirchliche Landschaft, ein paar Worte zu Amerika. Wir haben heute etwa 300 Millionen Menschen in Amerika. Vor kurzem ging es durch die Nachrichten, dass der 300-millionste Amerikaner geboren wurde. Man kann sagen, davon rund ein Drittel sind Evangelikale, also rund 100 Millionen. Von denen wiederum kann man sagen, dass zwei Drittel evangelikale Fundamentalisten sind. Es gibt durchaus auch liberale Evangelikale, also liberal im Sinne befreiend, das Evangelium annehmend. Die Definitionen werden auch heute Nachmittag noch kommen. Jimmy Carter ist zum Beispiel ein nicht fundamentalistischer Evangelikaler, vor dem ich übrigens den größten Respekt habe als Christ. Von diesen rund 100 Millionen, diese rund 100 Millionen Evangelikale, die teilen sich auf in 300 verschiedene Kirchen oder Denominationen. 60 baptistische Kirchen und 241 pfingstlerische und charismatische Kirchen. Die pfingstlerischen und charismatischen Kirchen sind das dominante Element, nicht nur zahlenmäßig, sondern auch politisch aktiv und relevant. Und wenn man dann noch bedenkt, dass die Baptisten jedes Jahr in Amerika etwa zwischen 300 und 350.000 Mitglieder verlieren, die gehen mehr und mehr zu den Pfingstlern und Charismatikern. Barbara Victor, eine amerikanische Journalistin, hat das Buch geschrieben, Beten im Oval Office. Vielleicht kennen einige von euch das Buch. Wenn nicht, ist von einem Schweizer Verlag herausgegeben, dem Pendo Verlag, Zürich. Ein sehr lesenswertes Buch. Diese Frau hat sehr gründlich recherchiert. Sie hat sich mit dem Thema des evangelikalen Christentums auseinandergesetzt. Sie hat Gottesdienste besucht. Sie hat in evangelikalen Familien gelebt, hat Freundschaften geschlossen und schreibt sehr kompetent über das, was dort geschieht. Was mir auffällt, ist, sie beschreibt unter anderem einen baptistischen Gottesdienst in Texas. Also, ich habe die Baptisten immer als unsere wirklich engsten Verwandten gesehen, als unsere Brüder und Schwestern im Glauben. Und ich glaube, das trifft auch zu, dass viele von ihnen das wirklich sind und das ganz besonders in Europa. Aber diese Barbara Victor beschreibt einen baptistischen Gottesdienst in Texas und das, was ich dort lese, ist die Beschreibung 100% eines pfingstlerisch-charismatischen Gottesdienstes. Eine emotionale Predigt, die durch Emotion etwas zu bewirken versucht, was die Zuhörer vielleicht sonst normalerweise nicht tun würden. Das ist meiner Ansicht nach ein schlechtes Zeichen. Gott gibt uns die Chance, uns nüchtern und frei zu entscheiden. Zungenrede, Ekstase, Ohnmachten, das war früher nicht ein Kennzeichen der baptistischen Gottesdienste. Heute ist es das. Die Baptisten versuchen, ihren Aderlass an Mitgliedern zu stoppen. Früher war es so, wenn das charismatische Phänomen, das heißt die Zungenrede, irgendwo bei einem in der baptistischen Gemeinde auftauchte, dann ist jemand zu dieser Person hingegangen und hat gesagt, weißt du, das passt hier nicht so gut. Du würdest dich vielleicht wohler fühlen, da in der charismatischen Gemeinde am Ende der Stadt. Heute tun sie das nicht mehr. Sie haben auch keine theologische Handhabe, um sich dagegen zu wehren oder zu sagen, das ist falsch, das ist nicht göttlich. Und so greift dieses Evangelikale, dieses pfingstlerisch-charismatische um sich. Ich werde heute Nachmittag erklären, was der Unterschied zwischen Pfingstlern und Charismatikern ist. Habt ihr eine Vorstellung davon, wann die Pfingstler und Charismatiker entstanden sind und wie viele es heute gibt? Sie sind entstanden vor genau 100 Jahren, 1906, an der Westküste Amerikas. Heute, und jetzt haltet euch fest, heute gibt es 600 Millionen Charismatiker und Pfingstler. 600 Millionen. Sie wachsen um 19 Millionen pro Jahr. Ich spreche jetzt weltweit, nicht von Amerika natürlich. Das pfingstlerisch-charismatische hat eine enorme Strahlkraft. Da passiert etwas. Da haben die Gläubigen den Eindruck, dass Gott selbst gegenwärtig ist in den übernatürlichen Phänomenen, die da passieren. Weissagungen, Zungenrede, Wunderheilungen, Ohnmachten, spektakuläre Bekehrungen. Warum rücke ich das charismatische und pfingstlerische Phänomen in die Nähe des Spiritismus? Oder warum bezeichne ich es als den Spiritismus? Als Adventisten wissen wir um das Phänomen des Spiritismus, aber wir haben das immer als etwas gesehen, was außerhalb christlicher Kirchen stattfindet. Und zugegebenermaßen ist das nicht besonders mächtig. Woran wir uns gewöhnen müssen, ist, dass dieses spiritistische Phänomen innerhalb der Christenheit stattfindet. Das ist die neue Dimension, über die wir reden müssen. Warum bin ich mir so sicher? Der Heilige Geist, so sagt Jesus, wurde uns gegeben, unter anderem zu zwei Zwecken, aus zwei Gründen. Erstens, um uns in alle Wahrheit zu führen. Alle Wahrheit. Schließt der Sabbat alle Wahrheit mit ein? Definitiv. Sonst hätten wir alle Unrecht, denn dürfen wir heute nicht hier sitzen, sondern müssten uns morgen nochmal versammeln. Zweitens, der Heilige Geist ist dazu gesandt, um uns der Sünde zu überführen. Was ist Sünde? Ist Sünde nicht Übertretung der Gebote? Natürlich ist es zunächst einmal das gestörte Verhältnis zu Gott. Aber die Konsequenz daraus ist doch irgendwo, es manifestiert sich in der Übertretung der 10 Gebote. Oder wollt ihr etwa behaupten, dass die Übertretung des 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. Gebotes Sünde ist, aber die Übertretung des 4. Gebotes keine Sünde ist? Würde irgendjemand das behaupten? Ich glaube, das wäre schizophren. Wir können nicht hingehen und sortieren und sagen, das eine Gebot zu übertreten ist okay, ist keine Sünde. Wenn ich einmal die Woche einen Menschen umbringe oder einmal die Woche eine Bank überfalle, dann übertrete ich Gebote Gottes. Und wenn ich mich zu Christus bekehre, werde ich damit aufhören oder nicht? Oder gibt es hier jemanden, der noch regelmäßig Banken überfällt oder Menschen umbringt? Und wenn jemand das 4. Gebot übertritt, regelmäßig, wird er dann nicht nach seiner Bekehrung damit aufhören und sagen, das ist ein Gebot Gottes und ich respektiere Gott. Und was der Papst sagt, ist mir völlig egal. Wenn der sagt, Sonntag ist okay. Wenn das richtig ist, jetzt versetzt euch mal in die Situation, da sind 125.000 evangelikale Gemeinden in Amerika. Da sind 600 Millionen Pfingstler und Charismatiker weltweit. Und alle beanspruchen, auf übernatürliche Art und Weise mit Gott in Verbindung zu stehen. Zungenrede, Weissagungen, okay. Wenn der Geist Botschaften hat für diese Menschen und für diese Gemeinden, okay, vielleicht wird er nicht das erste Mal über den Sabbat sprechen. Vielleicht wird er über die Liebe sprechen. Vielleicht wird er über die Vergebung sprechen. Aber wird er nicht innerhalb von 100 Jahren irgendwann einmal bei den 600 Millionen Menschen zu dem Punkt kommen, wo er sagt, und da gibt es noch eine Sache, über die wir reden müssen. Weissage für deine Gemeinde, der Sabbat ist der Tag des Herrn. Und wenn das nicht geschieht und wenn das 600 Millionen Mal über 100 Jahre nicht geschehen ist, müssen wir daraus nicht notwendigerweise schlussfolgern, das kann nicht der Heilige Geist sein, sondern es muss per Definition ein anderer Geist sein. Und wir wissen, das kann nur der Geist des Teufels sein. Wir müssen das so deutlich sagen. Es geht nicht anders. Ich habe in den 60er Jahren eine Geschichte gehört, die ist im Nordwesten von Amerika geschehen. Da gab es eine pfingstlerische Gemeinde mit einem jungen Pastor. Und dieser junge Pastor stieß im Rahmen seines persönlichen Bibelstudiums irgendwann auf die Sabbatwahrheit. Er war überzeugt, das ist richtig, das ist Gottes Wille, das muss ich tun. Er trat vor seine Gemeinde und sagte zu seiner Gemeinde: Freunde, ich habe neues Licht, möchtet ihr, dass ich darüber spreche? Und sie sagten: Ja, bitte. Und er hat ihnen von der Bibel her erklärt, was richtig ist, dass der Sabbat Gottes Ruhetag ist. Das Ergebnis war, dass die Hälfte der Gemeinde diese Wahrheit annahm, die andere entschied sich dafür, weiter beim Sonntag zu bleiben. Die Gemeinde teilte sich, die jetzt den Sabbat hielten, gingen in eine andere Örtlichkeit, in einen anderen Raum. Die den Sonntag hielten, blieben dort. Das Interessante war, die Gruppe, die jetzt den Sabbat hielt, hat fortan nie wieder ein übernatürliches Phänomen wie die Zungenrede oder eine Wunderheilung erlebt. Während die weiterhin den Sonntag hielten, nach wie vor Zungenrede, Weissagung, Ekstase und so weiter hatten. Ich finde, das ist eine interessante Geschichte. Im Rahmen der Recherchen für mein Buch habe ich mich auch mit den evangelikalen Medien auseinandergesetzt. Fernsehen, Rundfunk, Zeitschriften, Bücher, Buchgeschäfte. Ich bin unter anderem ich habe mir die Zeitschrift gekauft, Charisma. Das ist die führende evangelikale Zeitschrift. Der Titel sagt, es ist eine pfingsterisch-charismatische Zeitschrift. Ich habe dann, das war die Juli-Ausgabe 2006, die hat etwa 100 Seiten, A4-Format, und ich habe die durchgeblättert, ich habe einige Artikel gelesen und ich habe dann überlegt, wie kann ich meinen Lesern des Buches mit Gewalt in den Gottesstaat, steuert Amerika in den Faschismus, wie kann ich meinen Lesern auf objektive Art und Weise vermitteln, was diese Zeitschrift bietet? Ist ja nicht einfach, so in ein, zwei Absätzen ein objektives Kriterium zu finden. Und ich habe mich für die Methode des Word Count entschieden. Ich weiß nicht, ob es dafür einen deutschen Ausdruck gibt. Also man zählt Wörter. Ich habe mir also nur die Überschriften, die Unterüberschriften und den Fettdruck in der Werbung vorgenommen. Das sind also so die Begriffe, die Wörter, die einem entgegenspringen, wenn man das durchblättert. Also wie gesagt, ich habe auch Artikel gelesen, aber das war jetzt so ein objektives Mittel, um etwas zu beschreiben. Ich habe also so eine Strichliste gemacht, nicht? Die häufigsten Begriffe. Also der häufigste Begriff, der vorkam, war der Begriff Geist in seinen verschiedenen Spielarten. Geist, geistlich, inspiriert und so weiter, ist im Englischen ja alles verbunden. Dieser Begriff kam 30 Mal vor. Das überrascht uns nicht. Was mich allerdings schon wieder etwas zum Grübeln gebracht hat, war die Tatsache, dass der Begriff Geist in den seltensten Fällen in der Verbindung Heiliger Geist oder Geist Gottes vorkam. Das zweithäufigste Wort war der Begriff Power. Nun handelt mein ganzes Buch davon, von dieser Kombination von Gewalt und Religion, und ich fand darin natürlich meine These bestätigt. dass die Religiosität der Evangelikalen sehr viel mit Gewalt zu tun hat, mit Zwang, mit Druck. Ja, ich werde heute Nachmittag darüber sprechen, wie kommt es, dass die religiöse Rechte in Amerika auf der einen Seite für die Heiligkeit des Lebens ist, wenn es um die Abtreibungsfrage geht, aber ständig versucht, die Todesstrafe auszuweiten und die Menschen vom Leben zum Tode zu befördern am anderen Ende. Ja, also Gewalt, Power, Herrschaft, das ist ja alles in diesem Begriff Power enthalten in der deutschen Übersetzung. Und wenn man dann noch die Begriffe hinzunimmt, Krieg, Kampf, Schlacht, Sieg, dann habe ich ein etwas ungutes Gefühl dabei. Übrigens, dann habe ich gezählt, wie oft kommt denn das Wort Christus dann vor? Das Wort Christus kam 3-mal vor, ausschließlich in der Werbung. Und das Wort Jesus kam 2-mal vor, einmal in der Werbung, einmal im redaktionellen Teil. Interessant, nicht wahr? Was kommt auf uns zu? Was bedeutet das? Lässt uns das unberührt? Geht uns das nichts an? Ist das weit weg? Hat das Konsequenzen für die Gesellschaft und den Staat, für das politische Zusammenleben der Menschen? Oh ja. Vor 3 Jahren, 2003, vielleicht erinnert ihr euch, das ging durch die Medien, hat ein Pastor der Pfingstler namens Paul Hill, er war ein Abtreibungsgegner, wie ja eigentlich alle Evangelikalen, einen Arzt umgebracht, der in einer Abtreibungsklinik arbeitet. Und er hat auch seinen Bodyguard mit umgebracht, hat also 2 Personen umgebracht, weil er meinte, er würde damit Gottes Willen tun. Ein paar Wochen später gab der geistliche Vater dieses Mannes, der Mentor, ebenfalls ein Pastor der Pfingstgemeinde, ein Rundfunkinterview bei einem kalifornischen Sender. Und er erklärte, dass dieser Kollege das Richtige getan habe, dass er Gottes Willen getan habe, als er diesen Arzt und seinen Bodyguard umbrachte. Und dass er direkt ins Himmelreich einziehen werde für diese gute Tat. Hört sich so ein bisschen nach den Islamisten an, die damit zum Terrorismus motiviert werden. Nicht wahr? Der Reporter war also völlig von der Rolle und sagte, sagen Sie mal, ziehen Sie auch umher und bringen Ärzte um? Und dann kam die Antwort, und ich zitiere wörtlich, nein, das hat es natürlich auf Englisch gesagt, aber eine wörtliche Übersetzung, die lautet so. Gott hat mir nicht den Auftrag gegeben, das Töten zu übernehmen. Mit anderen Worten, wir haben eine strenge Arbeitsteilung bei uns. Der eine predigt, der nächste bringt die alte Oma nach Hause nach dem Gottesdienst und der dritte übernimmt das Töten der Ärzte. Das ist doch impliziert in dieser Aussage. Deshalb habe ich mir solche Mühe gegeben, sie genau wörtlich zu übersetzen. Die Barbara Victor, die ich eben schon mal erwähnte, diese Journalistin, die das Buch geschrieben hat, Beten im Oval Office, sie berichtet über eine Frau namens Julia Pendergrast, sie nennt den Namen, ich nenne ihn auch, in Texas. Eine Frau in den 50ern, würde ich mal schätzen, eine praktizierende Christin der Pfingstgemeinde, College-Abschluss, ihr Mann ist ein angesehener Anwalt, also sie gehört zur gehobenen Mittelschicht, ist also nicht irgendwie so ein asozialer Spinner, sondern eine Säule der Gesellschaft und ihrer Gemeinde. Diese Frau versucht jetzt der Journalistin zu erklären, wie ihre Kommunikation mit Gott aussieht. Und sie sagt, ja, ich bete, spreche mit Gott, würden wir ja auch sagen. Und dann lese ich in der Bibel, ja, Gott spricht zu mir. Und dann gibt mir Gott auch ganz besondere persönliche Eindrücke und Träume. Und manchmal höre ich sogar seine Stimme akustisch, hörbar. Okay, zunächst einmal müssen wir das so stehen lassen. Dann schreibt sie weiter, dass 1979, damals, das war die Zeit der Geiselaffäre, amerikanische Botschaft Iran, ihr erinnert euch, während dieser Zeit, 1979, hat diese Stimme, die sie als Stimme Gottes interpretiert, ihr gesagt, gründe eine Organisation gegen das Böse des Islam. Wiederum Originalübersetzung. Diese Stimme hat ihr sogar den Titel gegeben für diese Organisation. Wort des Herrn. Okay, soweit auch kein Problem. Dann hat sie aber erkannt, dass sie eigentlich kein Geld hat, um eine solche Organisation ins Leben zu rufen. Ihre Eltern waren nicht ganz unvermögend. Sie hatte einen Bruder, sie hatte Vater und Mutter, die hatten ein Vermögen von etwa $500,000. Die Mutter starb während dieser Zeit. Der Vater war kränklich und man konnte absehen, dass er auch nicht mehr so lange leben würde. Und jetzt geht diese Frau hin hinter dem Rücken ihres Bruders und manipuliert, betrügt und belügt ihren Vater, um sich das Erbe ganz unter den Nagel zu reißen. Ich glaube, man nennt sowas Erbschleicherei oder so, nicht? Also sie hat praktisch ihren Bruder bestohlen und ihren Vater belogen und hat sich 500.000 für das Wort des Herrn besorgt. Und jetzt stellt diese nicht-evangelikale Journalistin zwei Beobachtungen oder Schlussfolgerungen an. Und ich finde, die sind bedeutsam. Sie sagt, normalerweise bedeutet für Christen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht stehlen. Und du sollst nicht falsch Zeugnis reden, heißt, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Aber auf einmal hat eine Stimme, die sie als Gottes Stimme interpretiert, eine höhere Wertigkeit, eine höhere Autorität als die Bibel, die Gesetze des Landes und die Gesetze der normalen menschlichen Anständigkeit. Denn es wäre ja wohl ein Prinzip der Anständigkeit gewesen, zumindest den Bruder zu fragen, hör mal, willst du deine $250,000 haben oder kann ich die haben? Und dann hätte er die Möglichkeit gehabt, zu sagen, ja oder nein. Da sind Menschen, die sagen, okay, die Stimme, die von Gott angeblich kommt, kann mir sagen, gehe hin und töte diesen Arzt, gehe hin und bestiehl deinen Bruder, gehe hin und belüge deinen Vater. Wo sind wir dann hingekommen? Das kann doch nicht die Stimme Gottes sein. Der Heilige Geist ist doch nicht vergesslich und sagt, ach, jetzt habe ich ganz vergessen, in den 10 Geboten habe ich ja das Gegenteil gesagt. Das kann doch wohl nicht sein. Gott leidet nicht an Vergesslichkeit. Er wird nicht heute das eine sagen durch eine individuelle, übernatürliche Eingebung, was er vor einiger Zeit verboten hat. Deutlicher geht's doch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Affäre Jerry Boykin erinnert. General Jerry Boykin, ein evangelikaler General im Heer der US-Streitkräfte. Kampfeinsätze in Somalia, Afghanistan und Irak. Er war, diese Szene, die spielte sich, ich glaube, vor 2 Jahren ab. Er trat in einer evangelikalen Kirche auf, im Staat Oregon, in der Stadt Boring, Oregon. Im Kampfanzug übrigens. Und hielt eine Ansprache. Es sind so einige interessante Dinge, die er da gesagt hat. Aber nur einen Punkt wollte ich herausgreifen. Er sagte, meine Damen und Herren, haben Sie einmal darüber nachgedacht? Präsident Bush ist nicht von der Mehrheit des amerikanischen Volkes gewählt worden. Interessant, dass er das zugibt als ein Mitglied des Staatsapparates. Er war gerade ins Pentagon berufen worden. Dennoch ist er heute im Weißen Haus. Bedeutet das nicht, dass Gott ihn dorthin gestellt hat, zu einer Zeit wie dieser? Und er benutzt diese Formulierung aus der Geschichte von Esther. Ja, hat Gott dich nicht vielleicht zur Königin gemacht, für, zu einer Zeit wie dieser, um das Volk Israel zu retten und so weiter? Ihr erinnert euch. Und er ist nicht der Einzige. Es gibt mehr und mehr Menschen mit mehr und mehr Einfluss, die sagen, es ist wichtiger, dass Gott uns einen Führer erwählt, als dass wir durch demokratische Prozesse hier einen Präsidenten wählen. Also mit dieser Logik kann ich auch hingehen und euren Prediger erschießen und sagen, die Tatsache, dass ich ihn erschießen konnte, ist das nicht der Beweis dafür, dass Gott das so wollte? Also jetzt bitte, keine Kommentare, ich hoffe, ihr mögt ihn alle. Aber versteht ihr die Problematik? Da kann ich mir doch alles schönreden. Und wenn ich jetzt noch etwas hinzufüge, es gab vor kurzem eine Gesetzesvorlage, die ist gescheitert in Amerika, die ist gescheitert. Aber alleine die Tatsache, dass es zu einer Gesetzesvorlage kommen konnte, und ich würde sagen, die wird wiederkommen. Nach dieser Gesetzesvorlage darf ein Gericht oder darf ein Prozessführender ein Urteil nicht anfechten und auf die Berufungsebene bringen, wenn der Richter das Urteil mit Gott oder Christus oder Religion oder Bibel begründet. Hier wird die Tür weit aufgestoßen für eine Veränderung Amerikas, für eine Veränderung des Christentums, wie wir es gekannt haben. Und wir sind nicht mehr so weit entfernt von Amerika. Vielleicht noch ein letztes Zitat von Ellen White. Und ich wollte, ihr würdet auf jedes Wort achten. Sie schrieb, und das ist in Early Writings, Seite 88, das hat sie vor 150 Jahren geschrieben. Vor 150 Jahren, da gab es noch keine Pfingstgemeinde. Da hat sie geschrieben, diese Täuschung wird sich ausbreiten. Und sie spricht vom Spiritismus, der in der Gestalt des Christentums daherkommt. Und wir werden uns unmittelbar mit ihr auseinandersetzen müssen. Das haben wir als Adventisten noch nicht erkannt, dass wir uns mit diesem Phänomen auseinandersetzen müssen. Wenn wir darauf nicht vorbereitet sind, werden wir von ihr, der Täuschung, eingewickelt und besiegt werden. Geschwister, das hat schon angefangen. Viele in unseren Kreisen sind sich nicht ganz sicher, was dieses Phänomen angeht. Und ich sage an dieser Stelle ganz bewusst, und weil ich es gut recherchiert habe, der Alpha-Kurs gehört dazu. Das sind falsche Signale. Es gibt in Norddeutschland bereits 3 adventistische Prediger, die heute Pastoren der Pfingstgemeinde sind. Die haben die Seiten gewechselt. Da geht es nicht um eine unterschiedliche Farbe von Grau. Es geht hier um Schwarz und Weiß. Um Wahrheit und Lüge, um Gemeinde Gottes und Spiritismus. Wir können es nur so deutlich sagen. Und es wird uns überrollen, es kriecht in unsere Gemeinde hinein, wenn wir an der Stelle nicht ganz klar sagen, was die Wahrheit ist. Und Gott sei Dank haben wir den Sabbat als einen Prüfstein für Wahrheit und Irrtum. Geschwister, wir sind nicht nur auf der Zielgeraden, wir sind unmittelbar vorm Ziel angekommen. Gestatten wir es Satan doch nicht, dass er uns auf den letzten Metern ein Bein stellt. Geschwister, wenn mir jemand einen Teller vorsetzt mit einer übel riechenden grünen Giftsoße, dann würde ich den nicht anrühren oder würde es euch anders gehen. Wenn mir aber einer ein appetitliches Essen vorstellt, das riecht gut, das sieht gut aus und da ist ein wenig Arsen drin, dann würde ich das essen, weil ich nicht wüsste, dass da was drin ist. Und ich würde es am nächsten Tag wieder essen und wieder und wieder und wieder und irgendwann wäre ich tot. Unterschätzen wir nicht den Teufel. Er kommt nicht mit dem Pferdefuß daher. Er kommt nicht mit dummen und plumpen Lügen und 100% Unwahrheit. Nein, er kommt mit 95, vielleicht 98% Wahrheit daher. Mit einer attraktiven Form des Christentums, die auch uns anzieht, weil viele den Eindruck haben, ja, da wirkt Gott auf mächtige Art und Weise. Das nüchterne, objektive Wort Gottes ist unser Maßstab. Und dafür bin ich dankbar, dass wir als Adventisten diese Tradition haben, dass wir nicht hin und her gerissen werden und manipuliert werden von irgendwelchen mysteriösen Stimmen, die von Gott kommen können oder auch nicht, sondern dass wir die Bibel aufschlagen und prüfen und sagen, wenn es mit dem Wort Gottes übereinstimmt, dann kann es vielleicht von Gott sein. Wenn aber nicht, dann ist es nur vom Teufel oder ich habe mir etwas eingebildet. Geschwister, wir sind dankbar dafür, dass dieses Zeichen uns zeigt, dass Christus bald wiederkommt. Ich möchte, dass ihr alle so aufgerüttelt seid, wie ich es war, als ich anfing, mich mit dieser Geschichte zu befassen. Ich hatte vorher auch eine etwas andere Sicht. Ich habe das nicht so klar und so deutlich gesehen. Heute Nachmittag dazu mehr, wenn ihr Lust habt. Gott ist auf unserer Seite. Wenn wir uns an ihn halten und wenn wir sein Wort als die Leuchte auf unserem Wege sehen, kann uns nichts passieren. Christus ist Sieger. Amen. Unser lieber Vater im Himmel. Wir danken dir dafür, dass du uns diese Hoffnung gegeben hast auf Jesus Christus, der bald wiederkommt zu unserer Erlösung. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns nicht im Dunkeln gelassen hast, was die Zukunft angeht. In deinem prophetischen Wort hast du uns klare Informationen gegeben, die uns helfen bei einer Standortbestimmung. Herr, wir wissen, dass Satan wenig Zeit hat und dass er umgeht wie ein brüllender Löwe und dass er versucht, deine Gemeinde zu reißen, viele aus unseren Reihen zu töten, vom Glauben abzubringen, in das andere Lager rüberzuziehen. Herr, gib du uns durch deinen Heiligen Geist die Weisheit, gib du uns durch ein nüchternes Bibelstudium das Wissen, die Klarheit, die Geister zu unterscheiden in dieser schwierigen Zeit. Halte uns treu in deinem Wort, in deiner Liebe, in deinem Geist. Wir bitten es im Namen Jesu. Amen.